Herzlich willkommen zum International Ministry Training, ein Online-Weiterbildungsmodul für Mitarbeiter und Leiter in der internationalen Kirche und vor allen Dingen, und das begeistert mich immer wieder, für alle, die es auf dem Herzen haben, den Wunsch haben, Gott zu dienen. Du bist vielleicht gerade zu Jesus gekommen, du bist vielleicht gerade getauft, bist Christ geworden und hast diesen brennenden Wunsch, ich möchte Jesus dienen, ich weiß noch nicht wie, dann bist du ganz herzlich willkommen in diesem Modul. Und dieses Training beschäftigt sich mit einem neuen Thema. Und zwar sprechen wir heute über Kultur, Leitungskultur. Wir als Leiter sind berufen anzuleiten, auch Mitarbeiter sind Leiter. Ich hatte gestern einen Mitarbeiter mit mir im Auto, der hat jetzt sein dreijähriges Jubiläum gefeiert. 3 Jahre, dass er getauft ist, Jesus nachfolgt. Er ist einer unserer wichtigsten Mitarbeiter. Und ich habe gesagt, die Apostel waren nach 3 Jahren fähig, andere zu leiten und sogar die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Wenn du dem Herrn dienst, nach 3 Jahren, so wie die Apostel, du bist berufen zu leiten. Und du tust es auch schon, denn wir alle leiten durch Vorbild. Bevor wir starten, möchte ich noch gerne den Heiligen Geist bitten, uns zu erfüllen, uns zu inspirieren bei diesem spannenden und wichtigen Thema. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, für die Gabe von Mitarbeitern und Leitern im Reich Gottes. Du hast deine Qualitätszeit investiert in 12 Männer, die fehlerhaft waren, die nicht komplett waren, die ihre Defizite hatten. Du hast deinen öffentlichen Dienst gehabt, du hast deinen verborgenen Dienst im Gebet gehabt, aber vor allen Dingen hast du dein Leben ausgegossen in 12 Menschen, die Leiter werden sollten. Herr, so beten wir, dass diese Session dazu dient, dass viele Menschen ermutigt werden, dir zu dienen, sich zum Leiterdienst berufen zu lassen. Wir können nichts tun aus uns selbst, nur durch deinen Heiligen Geist. So bitten wir dich auch, dass du dein Wort uns erleuchtest und offenbarst. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Nun, wir wollen heute über das Thema sprechen, wie leite ich eigentlich, das Wort sagte schon, Leiter oder als Mitarbeiter bist du Vorbild, wie leiten wir und wie finden wir eigentlich persönlich Leitung? Das Thema Leitung ist so relevant. Es gibt tausende von Podcasts und YouTube-Abos, wo man über dieses Thema, wie kann ich Entscheidungen treffen, wie kann ich mein Leben führen, sei es in Finanzen, sei es im Beruf, sei es in Ausbildung, welche Ausbildung soll ich machen, welchen Berufsweg soll ich wählen und natürlich die zweitwichtigste Entscheidung nach der Entscheidung, Jesus zu folgen. Welchen Partner soll ich wählen? Wie gestalte ich meine Ehe? Wie erziehe ich meine Kinder? Wie, und das kommen wir jetzt mehr in den Bereich der Kirche, wie leite ich eigentlich meine Kleingruppe? Wie leite ich eine Kirche, wenn wir denn berufen sind, in den Leitungsdienst in einer Kirche? Das Thema Leitung ist relevant für viele, viele Menschen. Auch wenn du Zeitungen aufschlägst oder im Internet hineingehst, die Zeitung, dieses Internet ist voll von Angeboten. Wie kann ich meine Zukunft finden? Abonnements oder Anzeigen von Wahrsagern, Hellsehern, alles möglich, proppevoll. Wir hatten, glaube ich, vor 2 Jahren einen Bericht in der Tagesschau. Wenn Menschen Orientierungskrisen haben, wenn Menschen Probleme haben in ihrem Leben, wie kann ich meine Zukunft finden, wie kann ich Orientierung finden? Die wenigsten Leute gehen noch in die Kirche, sie gehen eher zum Wahrsager. Wie traurig ist das denn? Und das ist für uns natürlich eine absolute Herausforderung als Kirche, als Leiter. Wir haben ja den besten Heiligen Geist, der allwissende Gott, der uns führen und leiten will. Nun, es ist sehr wichtig, dass wir auch als Leiter diese verschiedenen Wege kategorisieren können. Und ich möchte heute über vier verschiedene Wege sprechen. Da ist natürlich erstens der schlechte und üble Weg der Welt. Ich habe es schon angedeutet. Dann haben wir in der Welt der Kirche, in der Welt des Christentums, den unbeständigen und unsicheren Weg, Leitung und Orientierung zu finden, als Leiter oder Mitarbeiter oder auch als Christ. Dann haben wir den göttlichen und den guten Weg, Nummer 3. Und zuletzt den Weg darüber hinaus. Darüber möchte ich heute kurz sprechen. Nun, viele Menschen in Deutschland suchen Hilfe durch die esoterische oder finstere Welt. Ich habe letztens noch gelesen, dass die berühmtesten Politiker in Deutschland, auch der Vergangenheit, hatten ihre Wahrsager oder Hellseherinnen. Einem der berühmtesten Politiker in Deutschland wird es auch nachgesagt, dass er zu einer Wahrsagerin regelmäßig ging. Und das ist eine Sache, die sehr weit verbreitet ist. Auch und wir haben in der Kirche immer wieder mit Leuten zu tun, die aus dieser Welt kommen. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, dass das einfach kein Kinderspiel ist. Wir sehen das sogar in der Bibel, dass König Saul, als er die Führung des Heiligen Geistes verlassen hatte, als er Gott verworfen hatte und ungehorsam war gegen die Leitung des Heiligen Geistes, dass er so verzweifelt war, dass Gott verstummte, dass Gott nicht mehr sprach, dass er zur Wahrsagerin ging, obwohl er in seinem ersten Zeit, in seinem Brennen für Gott, die Wahrsager ausrottete und verfolgte, suchte er in seinem letzten tragischen Lebensabschnitt, wo Gott schwieg, wo die Leitung des Heiligen Geistes nicht mehr erlebte, da suchte er Hilfe bei der Wahrsagerin. Und wir kennen seinen Ausgang seines Lebens. Sein Leben endete tragisch im Tod. Und deswegen ist auch in der Bibel die Suche bei Wahrsagern oder die Suche bei Totengeistern so strengstens verboten, weil halt der Kontakt zu der finsteren, zu der satanischen Welt ist der Tod. So heißt es in Römer 6, Vers 23, der Preis der Sünde. Und was ist Sünde? Sünde ist alles, jede Entscheidung, wo ich sage, nicht du entscheidest, Herr, sondern ich entscheide. Ich möchte entscheiden und ich suche die Quellen, die vielleicht auch in der Finsternis liegen. Und die Römer 6, Vers 23, der Preis der Sünde ist der Tod. Aber, ihr Lieben, wir haben Jesus Christus. Und natürlich bekommen wir immer wieder in der Kirche Menschen, die beeinflusst sind von der finsteren Welt. Und wir haben diese wunderbare Botschaft, dass Jesus Christus frei macht von jedem Fluch der Wahrsagerei, von jedem Macht des Todes. Denn es steht geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, unser reines Pessachlamm, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Halleluja! Wenn wir zu Jesus Christus kommen, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren von unseren finsteren Wegen, auch was Leitung angeht, wenn wir bei der Finsternis Leitung gesucht haben, da gibt es Vergebung und Reinigung und Befreiung bei Jesus Christus. Und in Galater 3 heißt es, dass Christus sogar zum Fluch wurde und am Kreuz, damit der Segen Abrahams auf uns komme. Und ich möchte gerade jetzt auch in diesem Video jeden segnen mit diesem Wort Gottes aus Galater. Ganz egal, welche Vorbelastungen du hast oder du vielleicht doch in deiner Verzweiflung diesen Weg der Wahrsagerei oder Totengeister befragt hast, möchte ich dich gerade jetzt segnen. Ich breche jeden Fluch in Jesu Namen. Und da ist Erlösung und Heilung und Befreiung in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Nun, jetzt möchte ich gerne diesen Weg der Finsternis verlassen und möchte jetzt sprechen, wie gläubige Christen, die noch unkundig sind, wie kann ich eigentlich die Stimme Gottes hören? Wie kann ich eigentlich meinen Weg, meine Zukunft erkennen? Möchte ich mit euch das besprechen und ich möchte über die zweite Kategorie der Lebensfindung oder der Leitung sprechen. Das sind die sogenannten unsicheren Wege. Wir finden sie tatsächlich zum Teil auch in der Bibel, aber ich möchte gern auch vielleicht ein bisschen humorvoll erklären, warum diese Wege nicht sicher sind und auch nicht der perfekte Weg Gottes für dich sind. Das einmal, vielleicht kennen das so die Insider, die Leitung durch das Vlies. Viele von uns kennen noch nicht mal den Begriff Vlies. Vlies ist so eine Art Schal oder Bedeckung, ein Fell, das man damals gegen die Kälte genommen hat, aus Stoff, aus Wolle. Und diese Geschichte finden wir im Buch Richter. Das war die Geschichte von Gideon. Gideon wurde berufen von Gott, das Volk Israel zu befreien von seinen Feinden. Nun, die Geschichte beginnt, dass er in einer Höhle, weil er sich versteckte vor den Feinden, den Weizen drosch. Und der Engel des Herrn begegnete ihn und hat ihn berufen: Du starker Held, befreie du das Volk Israel. Nun, was hat er gerade gemacht? Er hat sich gerade versteckt vor den Feinden. Aus Angst vor den Feinden hatte den Weizen in einer Höhle gedroschen. Normalerweise drosch man den Weizen draußen, wo der Wind weht, und nicht in einer Höhle. Das war also alles voller Staub. Er guckte sich um, wen meint er wohl? Aber dann hat er erstmal diskutiert mit dem Engel. Ich bin der aus dem kleinsten Stamm in Israel, aus der kleinsten Familie. Ich bin der Geringste und so weiter und so weiter. Aber der Gott lässt sich nicht beirren durch unsere Minderwertigkeit. Gott beruft uns nicht, weil wir so tolle Helden sind von uns aus, sondern er beruft uns, weil er etwas in uns sieht, was unsichtbar ist. Und Gideon, er ist nicht überzeugt von dem Reden des Engels. Also ich meine, ich habe noch nie physisch einen Engel gesehen, aber er hat einen Engel gesehen, war immer noch nicht überzeugt und dann sagte: Herr, wenn du wirklich mit mir bist, wenn du mich wirklich berufen hast, dann will ich heute Nacht, bevor ich schlafen gehe in mein Zelt, dann lege ich ein Vlies, also meinen Schal aus Wolle, vor mein Zelt auf das Gras, und wenn dann am nächsten Morgen der Tau kommt und nur mein Schal ist nass und die Wiese darum ist trocken, dann weiß ich, das ist ein Wunder, dann weiß ich, dass du mich berufen hast. Er legt sich hin, er geht schlafen, er kommt, nur der Schal ist so nass, dass er ihn ausbringt, eine ganze Schale voller Wasser, und die Wiese drumherum ist staubtrocken. Nun, das hat ihn nicht überzeugt, keine Ahnung. Vielleicht hat er gedacht, der Nachbar hat da Wasser drauf gegossen, weil er zugehört hat. Er hat dann gesagt: Nee, Gott, ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich will dich nochmal auf die Probe stellen. Ich will nochmal mein Vlies auslegen. Er legt das Vlies vor das Zelt und sagt: Diesmal andersrum. Wenn das Vlies absolut trocken ist und die Wiese darum herum ist nass von dem Tau, der am Morgen kommt, dann will ich dir glauben. Und genau so kam es. Und das nennen wir als Christen, als Gläubige, ein Vlies auslegen. Das heißt, Christen, die nicht gelernt haben, die Stimme Gottes zu hören, sich leiten zu lassen vor allen Dingen, und ich sage immer, 90% der Entscheidungen, die wir treffen können in unserem Leben als Christen, die stehen hier drin. Warum haben Christen es so schwer, ihren Weg zu finden, ihr eigenes Leben zu leiten, das Leben anderer zu leiten, weil sie nicht mehr Gottes Wort lesen? Hier können wir eigentlich das Video schon beenden. Lies die Bibel, lies Gottes Wort. David sagt, ich bin klüger als alle meine Lehrer, weil ich liebe dein Wort, ich studiere dein Wort. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Klar, die anderen 10%, welchen Beruf soll ich ergreifen, welchen Dienst soll ich in der Gemeinde tun, welchen Partner soll ich wählen, das steht hier nicht drin, das ist klar. Und da kommen wir dann gleich dazu, wie können wir eigentlich Gottes Stimme hören. Aber deswegen, weil Christen nicht gelehrt sind, weil Christen nicht geübt sind, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu verstehen, es anzuwenden auf ihr Leben, nicht geübt sind, die Stimme Gottes zu hören, legen sie ein Vlies aus. Nun, mir ist das mal passiert, da war ich noch auf der Bibelschule in England und dann sagte mein Kollege, oh Mario, ich glaube, Gott hat mich berufen, Missionar zu sein und ich glaube, Gott hat mich berufen in die asiatische Welt. Und Mario, ich habe ein Vlies ausgelegt. Und ich sage, wow, wie geht das denn? Wie hast du ein Vlies ausgelegt? Ja, ich habe gebetet, wenn meine Mama genau dieses Gericht kocht, was sie nur sehr selten kocht. Und ich weiß nicht mehr, was genau das war. Das war ja auch englische Küche. Englisch ist da nochmal ein bisschen anders. Vielleicht war es Bacon und Beans, aber ich glaube, es war etwas Ausgefalleneres. Dann weiß ich, dass Gott mich berufen hat in die asiatische Welt. Und ich habe gesagt, oh wow, Bruder, das ist so eine wichtige Entscheidung. Das willst du nicht wegen Bacon und Beans, willst du doch nicht deine Berufung abhängig machen. Was macht sie, wenn sie Bratwurst und Sauerkraut kocht? Dann gehst du als Missionar nach Deutschland oder was? Das, ihr Lieben, das ist Kindergarten. Gideon hat das getan, weil er nicht den Heiligen Geist hatte. Ja, weil er nicht erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Ist das nicht wunderbar, dass Jesus der Täufer ist im Heiligen Geist, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat? Der Heilige Geist, er führt uns, er lenkt uns. Wir dürfen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Nicht nur wie im Alten Testament, einige wenige Könige, Priester, Propheten, sondern der Heilige Geist wurde ausgegossen auf alles Fleisch. Das feiern wir ja auch bald zu Pfingsten. Deswegen möchte ich dir raten, geh du als Leiter oder Mitarbeiter dieses Video hörst, ein Vlies auszulegen. Ihr Lieben, das ist Kindergarten. Das ist jetzt keine Sünde oder so, aber es ist ein sehr unsicherer Weg, sich leiten zu lassen oder Entscheidungen zu treffen, die sehr wichtig sind in unserem Leben. Denn dein Leben ist kostbar. Gott will dich perfekt leiten. Ganz, ganz wichtig. Der zweite unsichere Weg ist, Christen lassen sich manchmal leiten durch Umstände. Ja? Also ich bin ja Straßenevangelist und ich kann mich noch erinnern, gibt dann immer so zwei verschiedene Arten von Christen, ja, die sich durch Umstände leiten lassen. Die einen, das ist jetzt nur so ein Beispiel, das kannst du auch als Analogie für dein persönliches Leben nehmen, wenn dann alles geklappt hat, die Sonne hat geschienen, die Tontechnik hat geklappt, es gab keine Störung, dann haben sie gesagt, die Hand Gottes ist mit uns. Wir waren erfolgreich, alles hat geklappt. Gott hat uns diesen Weg gewiesen. Wir wollen den Weg gehen, weil es klappt, weil wir Erfolg haben. Aber ihr Lieben, das ist nicht ein sicherer Weg. Denn manchmal ist das Leben schwierig. Die Bibel verheißt uns, dass wir durch viele Drangsale gehen. Das ist das, was Paulus den Ephesern bei seiner Abschiedsrede gesagt hat. Wir werden Widerstände erfahren, nicht nur von Ungläubigen, sondern auch von Gläubigen. Wir gehen durch viele Bedrängnisse. Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet, denn dadurch wird euer Glaube gestärkt. Paulus schreibt an die Gemeinde zu Thessalonicher, der Satan hat oft versucht, mich zu hindern, zu euch zu kommen. Das heißt, nur weil du Erfolg hast, nur weil Dinge klappen in deinem Leben, ist das nicht unbedingt das Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Das kann auch manchmal sehr gefährlich sein, gerade auch wenn du sehr stark fokussiert bist, dann, ob die Finanzen gut laufen, gerade wenn du berufen bist als Pastor oder als jemand in der Berufswelt, welches Gehalt ist besser, welche Prämien sind besser. Das muss nicht immer und kann auch oft eine große Versuchung sein. Und viele, viele Menschen oder Männer und Frauen Gottes, die in den geistlichen Dienst gegangen sind, sind erstmal auch durch finanzielle Engpässe gegangen. Aber es war Gottes Berufung. Nun, als Gemeindegründer weiß ich, wovon ich spreche. Ja, das heißt also, wir gehen manchmal auch durch schwierige Situationen, weil es Gottes Weg für uns ist. Und die anderen, wenn ich das Bild vom Straßeneinsatz nehme, wenn es dann geregnet hat oder dann kamen gewalttätige Leute und wollten uns verprügeln oder die Anlage hat nicht funktioniert, die sagen, ja, das ist Gottes Weg, ne, gerade weil es schwierig ist. Deswegen ist Gott mit uns, ist das der Weg. Nein, auch das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, wenn du einfach viele Schwierigkeiten hast in deinem Beruf, einfach weil du immer wieder zu spät kommst oder weil du nicht ehrlich bist in Steuerfragen, immer so ein bisschen flunkerst, immer so ein bisschen mit einer Steuer vorbei oder nicht fleißig bist in deinem Leben und deswegen viele Schwierigkeiten hast, das heißt nicht, dass das Gottes Weg ist, sondern es heißt einfach, hey, es wäre gut, wenn du eine Stunde früher aufstehst und wenn du fleißig bist, auch für deine Arbeitgeber. Denken wir an Mordechai. Mordechai lebt in einem gottlosen System unter Ahasverosch und er hat nicht gesagt, oh, das ist ein gottloser König, da will ich nichts tun. Nein, er hat Tag und Nacht diesem König gedient, der Alkoholiker war, der ein Götzendiener war, der gottlos war, der sich von seiner Frau hat scheiden lassen und trotzdem hat er ihm das Leben gerettet. Ja, das heißt also, das ist nicht unbedingt, wenn wir gleichgültig sind, wenn wir faul sind, wenn wir nicht so es voll nehmen, ja, ich zahle keine Steuer, weil ich lebe in einem gottlosen Staat. Das sind oft Schwierigkeiten, die durch unseren ungeheiligten Charakter kommen. Und dann kannst du nicht sagen, ah, ich bin auf Gottes Weg. Da musst du einfach sagen, nein, ich muss wachsam sein. Manchmal sind Schwierigkeiten nicht unbedingt, weil wir für Gott leiden. Ja, Petrus sagt auch, leidet nicht um eurer Ungerechtigkeit willen, sondern leidet, weil ihr Gott gehorsam seid. Das dritte Unsichere ist durch Gefühle. Wie viele Christen, habe ich schon gefragt, woher weißt du, dass die Bibel die Wahrheit ist? Und dann sagen sie, ja, weil ich es fühle. Ja, und viele Leute sagen, ja, ich spüre, Gott ist mit mir, weil ich es fühle. Ihr Lieben, unsere Seele und unsere Gefühle gehören zu unserer Seele. Unsere Seele kann keine Aussagen über Gott machen. Ja, unsere Seele ist begrenzt. Ja, wir spüren manchmal nicht Gottes Gegenwart, aber wir wissen trotzdem, Jesus ist mit uns, denn wir wissen das durch sein Wort. Und sein Wort können wir vor allen Dingen erforschen und offenbart werden durch den Geist, durch unseren Geist. Wir sind neu geboren. Ja? Und wenn wir Ängste haben und wenn wir uns manchmal Gott verlassen fühlen, dann dürfen wir eins wissen, selbst Jesus kann uns verstehen. Am Kreuz betet er sogar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Garten Gethsemane war er voller Todesangst. War das sein Navigator? Hat er sich davon beeinflussen lassen, von seinen Gefühlen? Auf keinen Fall. Gefühle können uns nichts über Gottes Führung sagen. Gefühle sind kein Indiz dafür, ob Gottes Wort uns leitet oder ob wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist nicht der Fall. Oder denken wir an den König, den König von Juda, der mit dem König von Israel, er wurde eingeladen, komm, lasst uns gegen die Aramäer kämpfen. Und er hat alle Propheten eingeladen, die er bezahlt hat. Ne, gibt es zwei Kategorien von Propheten, wenn ich das so erweitern darf, Pastoren. Die einen werden bezahlt vom Establishment und die anderen sind freischaffend. Ne? Ja, genau. Und alle, die von ihm bezahlt wurden, haben natürlich gesagt, der Herr ist mit dir, Gott wird dir den Sieg geben. Und dann war der König von Juda, der war so ein bisschen kritisch und sagte, gibt es keinen anderen Propheten? Damit meinte er jemand, der nicht von dir bezahlt war, von dir bezahlt ist, sondern jemand, der von Gott geleitet wird. Und dann kam Micha und Micha hat ihm gesagt, du wirst in diesen Krieg gehen und du wirst untergehen, weil du Gott ungehorsam bist. Das ist gefühlsmäßig, war das nicht nett. Ne? Das war sehr unhöflich. Der König von Israel hat sich nicht gut gefühlt. Nicht wahr? Gefühle können dir keine Information über Gottes Weg geben. Ja? Das heißt also, manchmal müssen wir auch durch schmerzhafte Zeiten gehen. Der Buße, der Umkehr, der Tränen. Ne? So haben die Propheten auch immer im Alten Testament, tut Buße mit Weinen und Klagen. Und dann werden wir in unserer Buße, werden wir den rechten Weg finden. Nun, und das Letzte ist durch Bibellotto. Nun, was ist Bibellotto? Das muss man auch den jungen Christen erklären. Die Älteren wissen das schon. Bibellotto ist, du schließt deine Augen, du blätterst in der Bibel, tust bei geschlossenen Augen den Finger in die Bibel und dann liest du die Stelle und das ist dann Gottes Orakel für dich, nicht wahr? Und da gibt es diese lustige Geschichte, die hat mir einer unserer älteren Pastoren mal erzählt. Da war der Bruder Müller und der Bruder Kaiser in einer Gemeinde. Beide liebten dieselbe Schwester, also dieselbe Frau, die dort in der Gemeinde war. Und sie beteten feurig, Herr, lass sie meine Frau werden. Ich will sie heiraten. Naja, und dann hat dann der Bruder Müller hat dann Bibellotto gespielt, hat seine Augen geschlossen, Bibel geblättert und dann ist er genau auf die Stelle gekommen. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja, und das war dann für ihn, oh Herr, hätte ich niemals Bibellotto gespielt. Und wen soll ich jetzt heiraten? Und er war in einer Gebetsversammlung, hat er nochmal Bibellotto gespielt, nochmal Finger rein. Und dann heißt es, und es kam eine lange Dürre. Und in der Gebetsveranstaltung geht die Tür auf und dann kam eine lange, hagere Frau rein. Ja, die wohl, glaube ich, auch nicht so toll, so hübsch war. Und das ist so jetzt Spaß. Ne? Ich weiß nicht, ob diese Geschichte wahr ist. Aber sie zeigt uns, Bibellotto ist nicht der Ersatz für ein fundiertes, leidenschaftliches, regelmäßiges Bibelstudium. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich so ein bisschen neidisch machen. Lies die Bibel regelmäßig. Studiere sie. Lerne das Wort Gottes auswendig. Lass es in deinem Herz wohnen. Kolosser sagt, lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Zitiere Gottes Wort. Auch im Alltag, wenn du unterwegs bist, wenn ich manche viele Stunden auf der Autobahn bin, ich zitiere auswendig die Psalmen. Das ist für mich einfach wie eine warme Dusche, was mein Denken verändert, was mein Denken formt, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen kann. Weil Gottes Wort allein verändert unsere Art zu denken und hilft uns auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deswegen kein Bibellotto, sondern Bibelstudium. Das möchte ich dir als Leiter, Mitarbeiter ans Herz legen. Denn Psalm 119 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte auf meinem Weg. Du weißt vielleicht nicht immer den dritten Schritt, aber Gott hat dir einen Fuß eine Leuchte an den Fuß gegeben. Du weißt den nächsten Schritt, wenn du ein leidenschaftlicher Student des Wortes Gottes wirst. Nun kommen wir in die dritte Kategorie, wie Mitarbeiter und Leiter Leitung finden sollten. Ich nenne das den guten und den göttlichen Weg. Das sind vier Wege, die wir gehen können. Einmal durch den menschlichen, weisen Ratschlag unserer Leiter, dann durch die Erforschung meiner natürlichen und geistlichen Begabung, durch den prophetischen Dienst, also durch Prophetien und auch durch Wunder. Nun gehen wir hinein in Gottes Wort, wenn wir lesen 2. Timotheus, da heißt es hier, da sagt Paulus zu seinem geistlichen Sohn, 2. Timotheus 1, Vers 13, da sagt er zu ihm, oder ich lese ab Vers 12, um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Und jetzt sagt er zu Timotheus, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und Liebe, die in Christus sind. So, das heißt also, hier haben wir zwei Dimensionen der göttlichen Leitung. Leitung durch Vorbilder. Ja, Paulus sagt zu ihr, halte fest das Vorbild, man kann auch sagen, eine Landkarte, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Nun, wie war die Orientierung für Timotheus? Wie hat er seine Entscheidung getroffen, indem er das Leben von Paulus studiert hat? Er hat ihn täglich begleitet. Er hat gesehen, wie hat Paulus seine Entscheidung getroffen. Und wie hat Paulus seine Entscheidung getroffen? Vers 12, ich halte fest, ich schäme mich nicht, auch wenn ich leiden muss für das Evangelium, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das heißt, göttliche Leiter folgen Jesus. Wenn ich spüre, ein Leiter folgt Jesus, dann darf ich auch in den ersten Jahren meines Glaubens einem Leiter folgen. Ich folge nicht ihm, ich folge nicht einem Menschen, sondern ich folge dem Christus in ihm. Ja? Da komme ich später nochmal zu. Und wie gesagt, Timotheus hat seine Orientierung, seine erste Entscheidung nicht getroffen durch intellektuelles Lernen von Prinzipien, sondern durch Vorbild. Deswegen sagt Paulus auch, es ist so wichtig, dass eine Gemeinde nicht nur Zuchtmeister hat. Und was sind Zuchtmeister? Zuchtmeister sind Leute, die dir genau sagen, was du alles falsch machst. Das machst du falsch, das machst du und das musst du so und so und so machen. Ne? Sondern was wir brauchen, sind Väter. Nun, was sind Väter? Väter sind Menschen, die unsere Schwächen ertragen. Ne? So wie ein Vater, der seinen Säugling im Arm hält. Die schreien, die machen die Windeln voll. So what? Väter hören nicht auf, ihre Kinder zu lieben, selbst wenn sie fehlerhaft oder begrenzt sind. Ja, Väter tragen Kinder durch die verschiedenen Lebensalter hindurch, Lebensphasen hindurch, bis sie erwachsen und mündig sind. Solche Leiter brauchen wir. Und diese Leiter, 1. Johannes 2, ihr Väter, die ihr den erkannt habt, der von Anfang ist, wie wird man zu einem geistlichen Vater? Indem man verschmolzene Gemeinschaft hat mit Jesus Christus durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Ja. So, das ist der erste wichtige Punkt, möchte ich dir, wenn du auch ein junger Christ bist, wenn du gerade auf der Suche bist, was ist meine Berufung, was ist meine Gabe, hast du eine geistliche Mutter? Hast du einen geistlichen Vater? Hast du jemanden erlaubt? Du darfst in mein Leben sprechen. Wie findest du diese Leute? Die Bibel sagt, schaut auf ihr Ende. Sehr, sehr wichtig. Geistliche Väter sind nicht unbedingt die, die gerade neu bekehrt sind oder die gerade neu in die Gemeinde kommen, sondern die haben einen langen Weg schon hinter sich gebracht. Ja, viele, viele Rückschläge erlebt, viele Krisen gemeistert, Folge. Deswegen feiern ältere Menschen in der Gemeinde. Wir sind eine Mehrgenerationengemeinde in unserer Gemeinde. Und es ist wichtig, dass du schaust, wer hat 20, 30, 40 Jahre mit Christus durchgestanden, gelitten für den Glauben. Nimm solche Leute, trink mit ihnen Kaffee und sag, könntest du nicht mein geistlicher Vater sein? Das zweite, durch natürliche und geistliche Begabung. Ja, das ist einfach, wenn du bei uns Mitglied wirst in unserer Gemeinde, hast du nur eine Pflicht. Die Pflicht ist, finde heraus, was deine Begabung ist und verherrliche Gott damit und diene anderen Menschen. Wenn du bei uns auf die Homepage gehst, auf icbonn.de, dann findest du einen Button, das heißt Kennenlernen. Und da ist ein Unterbutton, der heißt Wachstumspfad. Und dort wirst du durch Videos durchgeleitet, wie du geistlich wachsen kannst. Und der letzte Punkt ist, wie kann ich meine geistlichen und natürlichen Gaben entdecken? Und kannst du einen Fragebogen ausfüllen, nur so nebenbei. Das ist eigentlich etwas ziemlich Einfaches. Das weiß jeder Bauer, der einen Porsche in der Garage hat und einen Trecker. Ich werde niemals mit dem Porsche mein Feld pflügen. Ist ja nicht für gebaut. Und ich werde niemals mit dem Trecker nach München fahren auf der Autobahn. Da komme ich niemals an, nicht wahr? Ist ja nicht für gebaut. Ne? Das heißt, wie kann ich meinen Weg als Mitarbeiter und Leiter finden? Fang an, dem Herrn zu dienen. Deswegen haben wir bei uns in der Gemeinde auch Praktikas. Wir fangen einfach an mit ganz einfachen Diensten. Diene den Menschen, indem du sie begrüßt oder die Spenden einsammelst oder Klo putzt oder Kaffee kochst. Fang an mit einfachen Diensten und du wirst spüren, wenn du anfängst zu rollen, kann man ein Auto auch steuern. Der Heilige Geist wird dein Steuer übernehmen und du wirst spüren, ich kann gut mit Menschen, ich kann gut mit Daten, ich kann gut mit Kreativität, ich kann gut mit Handwerk. Das ist einfach, wenn wir anfangen, Gott zu dienen, entwickeln wir uns weiter und wir spüren, wozu ich gemacht bin. Und es ist so großartig, in einer Gemeinde zu sein, so viele verschiedene begabte Menschen. Das ist echt faszinierend, wen Gott da alles beruft und in unsere Gemeinde schickt. Wir lesen das im Alten Testament, dass Bezalel, der Erbauer der Stiftshütte, war ein Handwerker, der gesalbt war von Gott. Sage niemals, geistlicher Dienst ist nur auf der Kanzel stehen und predigen. Ich sage immer zu unserem Facility Manager, die Leute haben am Ende des Gottesdienstes die Predigt wieder vergessen. Sie kommen aber wieder, wenn der Kaffee lecker war, die Toiletten sauber und die Menschen freundlich. Das ist das, was man niemals vergisst. Die Predigt hat man manchmal vergessen. Das ist leider so. Ja? Aber diese praktischen Dinge sind manchmal viel, viel wichtiger. Deswegen Handwerk zu tun, praktische Dienste zu tun in der Gemeinde, ist natürlich geistlicher Dienst, nicht nur das Predigen. Oder wir sehen Stephanus. Stephanus war berufen in der Lebensmittelausgabe und entwickelte sich weiter und wurde ein hervorragender Apologet und Evangelist, wurde deswegen auch gesteinigt. Nun, dann haben wir den Bereich Prophetien. Prophetien lesen wir in Apostelgeschichte 11, dass damals in die Gemeinde in Antiochia kamen einige Propheten, unter denen auch Agabus war. Und Agabus sagte eine Hungersnot voraus, die dann auch eintraf unter Claudius. Und das allein war eine Geistesgabe der Erkenntnis. Was ist eine Geistesgabe? Eine Geistesgabe ist ein Charisma, ein Liebesgeschenk, ein Splitter von Gottes Allwissenheit geteilt durch einen Mann Gottes, der nun zufällig auch ein Prophet war. Aber die Bibel sagt, wir alle können prophezeien, sollen prophezeien, 1. Korinther 14, 1, sollen uns ausstrecken, danach zu prophezeien, andere zu erbauen, zu trösten und zu ermutigen. Und das allein hat aber nicht das Schicksal der Gemeinde gewendet oder geleitet. Alle hätten sagen können, wow, the prophet was in the house. Was für ein gesalbter Gottesdienst, ich hatte schöne Gefühle. Nein, sondern die Ältesten empfingen ein Wort der Weisheit. Und was ist der Unterschied zwischen einem Wort der Erkenntnis und einem Wort der Weisheit? Beides sind Geistesgaben. 1. Korinther 12, 8 bis 10. Erkenntnis ist, ich empfange eine Information, die nur Gott weiß. Weisheit ist Gottes geschenkte Kraft, Erkenntnis in die Praxis umzusetzen. Ich kenne so viele Leute, die waren auf der Uni, die sind Doktor, die sind Professor, aber die kriegen noch nicht mal hin, ihr praktisches Leben auf die Reihe zu kriegen. Geschweige denn, einen Dienst zu leiten, ja, weil sie einfach nicht praktisch, sie sind aber nicht praktisch begabt dafür. Ja. Das heißt also, Weisheit bedeutet Erkenntnis in die Praxis umzusetzen. Und dann sagten die Ältesten, aha, Gott hat uns eine Information gegeben, es kommt eine Hungersnot und wir werden jetzt anfangen, Spenden regelmäßig zu sammeln, sie zurückzulegen und sie dann der Gemeinde in Jerusalem zu senden, damit wir Anteil haben an der Not der Gemeinde in Jerusalem. Wow! Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit in Kombination führte zur Leitung der Gemeinde und einem diakonischen Werk, sodass die Gemeinde in Jerusalem weiter ihren Dienst tun konnte. Bei diesem Punkt ist ganz wichtig auch zu erkennen, Prophetie ist nur ein Weg, sich leiten zu lassen. Ja, sehen wir bei der Geschichte von Matthäus 16, wo Jesus die Jünger fragt, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und dann sagten sie, ja, du bist der Elia, du bist der Johannes der Täufer, der Jeremia, der andere Prophet. Und dann sagt, was sagt ihr? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wow, ein Wort der Erkenntnis in Aktion. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. 5 Minuten später, als Jesus seinerseits offenbart, was sein Weg ist, als der leidende Gottesknecht. Ich muss vieles leiden, ich werde sterben und am dritten Tag auferstehen. Dann sagt Petrus, auf keinen Fall, weil er hatte keine Erkenntnis, wer Christus wirklich umfassend war. Ja? Er hat eine Erkenntnis, dass er der Christus war, aber er wusste nicht, dass er beides war, der leidende und der triumphale Messias. Das hat er trotz der Geistesgabe nicht erkannt. Das heißt, wichtig, du kannst begabt sein, du kannst Geistesgaben haben und trotzdem einen Hohlkopf. Das ist ganz wichtig. Sage immer, Herr, ich bin ein Hohlkopf, ich brauche deine Weisheit, hilf mir. Und das andere, die zweite Lektion, die wir lernen, vertraue nicht die Leitung und die Führung deines Lebens einem für kurze Zeit begabten Diener Gottes an. Was sagt 1. Thessalonicher 5, Vers 21? Prüfet alles, das Gute behalte. Ja? Wir sind dankbar für Gläubige, für Pastoren, für Propheten, die gesalbt sind. Aber es heißt nicht, dass sie Ersatz sind für Gottes Wort oder für den Heiligen Geist. Auch Propheten können sich irren. Und warum sind so viele enttäuscht von großen Predigern, von großen Propheten? Ja, Propheten, Pastoren sind fehlerhaft. Das ist schade. Aber eigentlich ist es normal. Lies Matthäus 16. Wichtig ist, dass du Leute nicht auf den Thron setzt. Dass du Pastoren nicht als Ersatz missbrauchst für Gott. Denn nicht Pastoren können dein Leben lenken. Gott sollte dein Leben lenken und Gottes Wort. So, dann haben wir als vierten Weg, wir haben also den Ratschlag der geistlichen Väter, natürliche geistliche Begabungen entdecken und durch Prophetien und dann durch Wunder. Ja, Paulus, wir kennen seine Geschichte. Er wollte die Christen verfolgen und Christus erschien ihm in einem hellen Licht und wurde zu Boden geworfen. Und er wurde gelenkt, umgelenkt in seine Berufung, ein Apostel zu sein. Aber bedenke immer, Wunder sind nur ein Aspekt. Es gibt eine Menge von Möglichkeiten, wie Gott uns lenken kann. Denn überleg nochmal, ja, er wurde aus den Sandalen geworfen durch die Erscheinung von Jesus. Aber er wurde geheilt von seiner Blindheit. Er ließ sich taufen. Er schloss sich an der Gemeinde. Alles wichtige Schritte. Und das möchte ich dir nochmal sagen, der du immer sagst, na, ich brauche keine Taufe. Ich brauche keine Gemeinde. Ja. Das ist alles, ich verstehe das schon in unserer postmodernen Gesellschaft. Wir wollen alle Individualisten sein. Aber das ist nicht Gottes Weg. Studier die Bibel. Paulus, er ließ sich taufen, er schloss sich der Gemeinde an, obwohl die ihn gar nicht wollten. Ja, nein, das ist der Weg in den Dienst. Nicht freischaffender Künstler, nicht ich brauche nicht die Gemeinde. Klar macht die Gemeinde Fehler, klar machen Pastoren Fehler, aber der Weg ist Taufe, Mitgliedschaft und dann wird Gott dich führen. Und wie geschah das? Durch ein Wunder? Nein. Durch einen ganz normalen XY-Christen, Hananias, der wollte noch nicht mal zu Paulus hin. Der hat erstmal diskutiert mit dem Heiligen Geist. Weißt du nicht, wer dieser Mann ist? Ich sage, ich weiß, wer das ist. Geh zu dem, den du hast. Leg ihm die Hände auf und heil ihn. Krass. Wie wurde Paulus geleitet hin? Heilung, Taufe, Mitgliedschaft, Dienst. Durch einen ganz normalen XY-Christen, Hananias, von dem wir nie wieder hören. Deswegen ist ganz wichtig, ja, Wunder sind ein Weg, uns zu leiten, aber suche Freundschaften. Suche eine Kleingruppe, suche Zweierschaften. Lern Menschen kennen. Nur durch Beziehungen kannst du Feedback bekommen. Ne? Als ich mein Latinum gemacht habe, da gab es immer diese Geschichte von dem Römer, der zwei Rucksäcke hatte. Der eine Rucksack, vorne auf der Brust waren die Fehler all der anderen, der Freunde, der Nachbarn. Aber die Fehler von demjenigen selbst, von mir, die waren in dem zweiten Rucksack hinten, da kann ich nicht reinschauen. Ja, aber dein Freund, der ist Mitglied in der Kleingruppe, der kann da reinschauen. Und der kann dir sagen, hey Mario, ich glaube, du hast nicht so eine richtige Reflexion. Du solltest daran mal arbeiten, an deiner Geduld, an deinem Zorn, an deiner unweisen Aussprache. Oder das Beste, du heiratest. Ne? Jeder, der geistlich heilig werden will und sterben will, der soll heiraten. Amen. Preis dem Herrn. So, und jetzt möchte ich zum Schluss unserer Lektion, wir haben den ungöttlichen Weg, Weg zum Wahrsager, das kommt für uns gar nicht in Frage. Siehe Saul, ne? Wir haben den unweisen Weg von vielen Christen. Was war das nochmal gewesen? Das Vlies, Umstände, Gefühle, Bibellotto. Oh, bitte nicht, tu es nicht, lass dich nicht davon leiten. Wir haben die guten biblischen, göttlichen Wege durch geistliche Väter, durch herausfinden, was sind meine Begabungen, natürlich und charismatische oder übernatürliche Gaben durch Prophetien, aber wie gesagt, immer prüfen durch Wunder, aber immer, wie gesagt, Wunder sind nur eine Dimension, nicht die alleinige Dimension. Lass dich nicht nur durch Wunder führen. So, und jetzt möchte ich über den Weg darüber hinaus sprechen. Das ist die Führung durch Wort und Geist. Nun, wir haben eine wunderschöne Geschichte in Apostelgeschichte 16. Da war Paulus unterwegs mit seinem Missionsteam. Ich denke, es war die zweite Reise. Und sie wollten gehen in die Gegenden der Osttürkei. Und da heißt es immer wieder, dass der Geist Jesu oder der Heilige Geist zweimal ihn gehindert haben. Und ich finde diese Stelle hochinteressant, weil wir wissen, wer Paulus war. Paulus war nicht irgendein Weichei. Der hat die Christen verfolgt, der hat Christen töten lassen. Der war ein sehr hochintellektueller Theologe. Der Großteil des Neuen Testaments besteht aus seinen Schriften. Der war ein Draufgänger, der hat die ganze Welt bereist, um das Evangelium zu verkünden. Das war also nicht irgendwie ein Luschi. Er war stark in seinem Charakter. Und jetzt möchte ich was sagen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Er war schwach gegenüber Gott. Das ist das, was die Seligpreisung sagt. Selig sind die Sanftmütigen. Ja, sie werden das Reich Gottes erben. Das heißt also, es ist gut, als Leiter auch stark zu sein, einen festen Willen zu haben und für seine Ziele zu gehen. Das war Paulus definitiv. Aber er hatte eine Sache, und das ist existenziell, wenn du geleitet werden möchtest als Leiter und Mitarbeiter. Sanft gegenüber die Leitung des Heiligen Geistes. Warum? Weil der Heilige Geist ist kein Dämon. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dämonen agieren gegen deinen Willen. Der Heilige Geist zieht sich zurück, wenn wir ihn betrüben. Deswegen heißt es auch im Neuen Testament, betrübt nicht den Heiligen Geist. Warum? Weil der Heilige Geist sich aufdrängt? Nein, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Als Saul seine eigenen Wege ging, da verließ ihn der Geist Gottes. Dafür kam aber dann der Dämon der Angst. Ja? Das heißt, wir müssen verstehen, der Heilige Geist, der drängt sich nicht auf. Der ist ein Sturmwind, auf jeden Fall, der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist weht, dann brennt das Feuer Gottes, auf jeden Fall. Aber er respektiert deinen eigenen Willen. Wenn du sagst, mein Wille geschehe, wie im Himmel oder auf Erden, dann wird Gott das akzeptieren. Es gibt in der Kirche nur zwei Arten von Christen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe und nicht meiner. Verstehst du, was ich meine? Gott wird niemals seinen Willen brechen. Deswegen ein guter Leiter, ein guter Mitarbeiter, der den Weg für sich selbst und für sein Team finden will, der muss diesen Prozess durchgehen. Ich möchte sanft sein zu der Stimme des Heiligen Geistes. Weil die Stimme des Heiligen Geistes ist sehr sanft. Ja? Und der Heilige Geist sagt einfach nein. Ja? Ich kann mich erinnern, rief mal Fernsehen bei mir an, die wollten zu mir in die Kirche kommen. Und die hat sehr gut von mir gesprochen und so weiter. Und ich war sehr Honig um den Mund. Und der Heilige Geist, ganz sanft, in meinem Herzen, nein, gesagt, tut mir leid, kann nicht. Ich kann sie nicht reinlassen. Und die hat es gar nicht verstanden. Hinterher hat sich herausgestellt, das war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe. Ja? So, und hier ist ein Leiter, der ein Choleriker war, ein dominanter Leiter, Paulus, aber er ist sanft gegenüber dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, nach diesem zweimaligen Nein, in Apostelgeschichte 16, 9, und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, und das muss man auch nochmal kulturkontextuell einbetten, das war ein mazedonisch gekleideter Mann. Und für uns ist das also ein bisschen, ja, das, weißt du, Griechen waren die Inkarnation der Gottlosigkeit. Griechen waren sowohl sexuell als auch moralisch total verworfen. Man durfte noch nicht mal mit einem Griechen die Hand schütteln oder in sein Haus gehen. Das war, eigentlich hätte er denken können, das war ein Traum vom Satan. Wenn ich das mal übertrage, so ungefähr. Na, wer ist bei uns jetzt im Moment bei uns in der Gemeinde sehr verhasst? Ja genau, wir haben viele Iraner. Ein Traum von Mullah Ahmadinejad, ja, wie heißt der gerade jetzt? Farshid oder wie heißt? Nicht wahr? Mojtaba, glaube ich. Geh zu dem hin, nach Teheran. Nein, vom Satan. Ja, das musst du verstehen. Gott wollte ihn zu den Sündern der Sünder schicken. Das war für ihn ein mysteriöser Traum. Und dann heißt es hier, und das ist sehr interessant, Paulus, der dominante Leiter, Vers 10, Apostelgeschichte 16, als er aber das Gesicht gesehen hatte, jetzt kommt ein Wechsel, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen. Und jetzt kommt der Schlüssel. Da wir schlossen, und das heißt Symbalomai, das heißt zusammenzählen, dass Gott uns berufen habe, ihn das Evangelium zu verkünden. Nun, wenn der Heilige Geist dich leitet, durch diese innere Stimme, durch eine Vision, durch einen Traum, durch eine Prophetie, denn ein guter Leiter wird immer sein Team suchen und sagen, könnt ihr das bitte prüfen? Das ist exakt das, was 1. Korinther 14 sagt. Wenn einer prophezeit, die anderen sollen prüfen, sollen unterscheiden. Und wenn wir dann gemeinsam diesen prophetischen Traum geprüft haben und zur Überzeugung gekommen sind, dann gehen wir als Leiter gemeinsam vor. Das heißt, wir können so viel lernen aus dieser kleinen Geschichte. Gott führt durch den Heiligen Geist. Gott führt durch Träume, durch Visionen, durch Propheten. Aber ein weiser Leiter sucht die Entscheidung immer im Team. Deswegen immer Teamleiterschaft. Nicht solo. Siehe Samson. Samson immer allein. Immer allein. Und er ist gescheitert. Gott hat Gnade geschenkt, alles geschenkt. Aber weise Leiter werden immer im Team Entscheidungen treffen. Immer im Team. Alleine kommt man schneller vorwärts. Gemeinsam kommt man ans Ziel. Und mein letzter Punkt ist, Leitung durch den Geist und durch das Wort. Das haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Ein guter Leiter ist ein Student des Wortes. Sehr, sehr wichtig, dass wir das Wort studieren. Wir können das in der ersten großen Leitungsentscheidung der Gemeinde. Die erste Gemeinde ist ja beinahe zerbrochen an der Frage, kann ein Christ in den Himmel kommen, wenn er Schweinefleisch isst? Ja, nein. Kann ein Christ in den Himmel kommen, wenn er nicht beschnitten ist? Ja, nein. Das war eine sehr, sehr schwierige Frage, weil die forderten kein Schweinefleisch und die forderten Beschneidung, hatten Recht. Steht nämlich in der Tora. Steht nämlich im Tanakh, im Alten Testament. Sie hatten Recht. Und doch hatte Paulus entdeckt, durch Jesus Christus, dass wir nun einen zweiten Mose haben, Jesus, der nun unser Gesetzgeber ist. Paulus hatte damals nicht entschieden, die Juden haben nicht recht. Er hat gesagt, wir haben beide recht. Die Juden, die Jesus folgten, sollten weiter kein Schweinefleisch essen, weiter Beschneidung. Aber auch die Heiden, denen wollte er das Gesetz des Mose nicht auferlegen, sondern wir kommen allein in den Himmel durch Jesus Christus. Diese beiden Gruppen waren damals vereinigt in der internationalen Gemeinde. Nun, das war eine sehr, sehr schwierige Frage, die sie entschieden. Und wir sehen hier in Apostelgeschichte 15, ich fasse nur kurz zusammen. Sie trafen ihre Entscheidung aufgrund von Fakten. Die Fakten hatte Petrus damals schon erkannt. Der Heilige Geist kam selbst auf Griechen, also Gottlose, Leute, die nicht beschnitten waren, die Schweinefleisch essen, die von Gott verworfen waren, laut Juden. Die fingen an, in Zungen zu reden, die fingen an zu weissagen. Siehe Apostelgeschichte 10, die Bekehrung von Cornelius. Ja, das waren die Fakten. Dann kam Petrus, der erzählte, er hatte eine Vision gehabt. Ihr kennt die Vision mit dem Tuch, mit den unreinen Tieren. Also Prophetie. Aber letztendlich, und das möchte ich noch vorlesen, die Entscheidung kam durch Jakobus, den damaligen Gemeindeleiter von Jerusalem. Und dann sagt er hier, und das ist, wie sie ihre Entscheidung getroffen haben. Es ist wichtig, das zu erkennen. Apostelgeschichte 15, Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Und dieses Zitat, das ist nämlich ein Zitat, das lesen wir in Jesaja 61,4. Das heißt, wie hat die erste Gemeinde Leitung ausgeübt, ihren Weg gefunden in dieser absoluten existenziellen Krise? Müssen Christen beschnitten werden? Ja, nein. Dürfen Christen Schweinefleisch essen? Ja, nein. Das war eine menschlich unlösbare Frage. Durch Erlebnisse, was haben wir eben, Umstände, ja, durch Prophetie, das war der göttliche Weg, aber letztendlich fiel die Entscheidung durch Gottes Wort. Und dann heißt es so schön hier, das ist eine Stelle, die gefällt mir so gut, in Apostelgeschichte 15, 28, denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Wer ist uns? Da heißt es in Vers 22, denn es schien den Aposteln, den Ältesten, samt der ganzen Gemeinde gut, Männer zu wählen, um sie nach Antiochia in die internationale Gemeinde zu führen. Das heißt also, wir sehen hier eine Vielschichtigkeit von Entscheidungsprozessen. Erlebnisse, Prophetie, Gottes Wort, das war die Grundlage, und dann auch haben sie im Team beschlossen, aha, wir glauben, Gott hat uns berufen, eine internationale Gemeinde zu gründen, wo sowohl Juden ihren Platz haben, die Jesus folgen, die Moses folgen, auch in den mosaischen Gesetzen, und wo Heiden auch ihren Platz haben, denen wir die Gesetze des Mose nicht auferlegt wollen, aber die auch erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Wow, was für komplexe Entscheidungen, die damals die Christen getroffen haben durch Gottes Wort und durch Gemeinschaft und durch den Heiligen Geist. Herr Jesus, ich bete für jeden Zuschauer, jeden Mitarbeiter, jeden Leiter, jeder, der es werden will. Lass uns Studenten deines Wortes sein. Lass uns Liebhaber sein des Heiligen Geistes, dass wir die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Ich bete gerade jetzt für alle, die noch nicht die Taufe im Heiligen Geist haben, dass sie gerade jetzt die Taufe im Heiligen Geist empfangen, in Jesu mächtigen Namen, Herr, und dass sie Kraft empfangen. Denn das ist, was du gesagt hast. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der Herr Jesus Christus segne dich. Und ich bete gerade jetzt für Menschen, die in schwierigen Entscheidungen stehen und schwierige Probleme zu lösen haben. Führe sie durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist. Der Herr Jesus Christus, der gute Hirte, er leitet dich. Amen.